SRF 1.
«12.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön hören Sie Rendezvous. Ausnahmesituation in den Schweizer Bergen. Für weite Gebiete gilt höchste Lawinengefahr. Ortschaften sind abgeschnitten. Ein Überblick gleich. Das Ende einer jahrzehntelangen Flucht. Der italienische Terrorist Battisti ist gefasst. Italien schließt ein dunkles Kapitel ab. Unser Korrespondent erzählt die ganze Geschichte. Dann...
Die Oberfläche sieht nach nichts aus. Ich meine, und drunter ist eine Schatzkiste vergraben.
Die Geheimnisse des Faulenseemooses bei Spiez und warum diese Wissenschaftlerin so besorgt ist um den verborgenen Schatz. Und Behindertenorganisationen wehren sich bis vor Bundesgericht für Verbesserungen am neuen Doppelstockzug der SBB. Wie es steht um die Rechte von Menschen mit Behinderung, das besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Das gibt es in der Schweiz nur selten. Verbreitet gilt Lawinenwarnstufe 5. Das heisst, Fachleute rechnen mit sehr grossen, spontanen Lawinen. Zumal es in den Bergen auch heute weiter schneit. Raphael von Matz mit einer Übersicht.
Viel Schneefall, dazu viel Wind und auch Regen bis in hohe Lagen. Dadurch ist der Schnee nass und schwer, also umso gefährlicher. An verschiedenen Orten sind bereits Lawinen niedergegangen und haben Verkehrswege verschüttet. Besonders betroffen ist der Kanton Graubünden. So ist etwa die Gemeinde Disentis weder mit dem Auto noch mit dem Zug erreichbar. Und in den Fiederisser Heubergen hat eine Lawine die Straße ins Tal verschüttet. Gemäss Medienberichten sitzen nun rund 200 Wintersportler im Skigebiet fest. Wegen der Gefahr von Lawinen sind zudem in mehreren Kantonen verschiedene Straßen und Bahnstrecken gesperrt und Orte nicht erreichbar. So ist etwa die Gotthard-Bergstrecke der SBB unterbrochen. Im Kanton Graubünden sind verschiedene Linien der Rätischen Bahn gesperrt, etwa jene nach Arosa, jene im Unterengadin und jene zwischen Davos und Klosters. Im Kanton Uri ist die Gemeinde Realp völlig abgeschnitten. Zu einer drastischen Massnahme für einen Teil der Gemeinde hat Davos gegriffen, wie Gemeindeschreiber Michael Straub sagt.
Wir haben verschiedene Straßen gesperrt und wir haben den Leuten empfohlen, sollen die Fenster an der Bergseite schliessen und sollen sich in den Untergeschossen aufhalten. Wohnung und bzw. Haus nicht verlassen. Das sind also doch eindringliche Massnahmen.
Wegen der Lawinengefahr sind in vielen Skigebieten die Pisten gesperrt, zum Leidwesen der Wintersportler. Freuen über die aktuelle Lawinensituation dürften sich dagegen vermutlich 130 Schülerinnen und Schüler im Obertockenburg. Wegen der Lawinengefahr haben sie heute und morgen schulfrei. Gemäß SRF Meteo dauern die Niederschläge in den Bergen noch den ganzen Tag an und enden dann in der kommenden Nacht. Das Institut für Lawinenforschung erwartet, dass sich danach die Lawinensituation etwas entspannt.
Raphael von Matt zur Schneesituation in der Schweiz. Auch in weiten Teilen Vorarlbergs und des Tirols gilt nach den neuesten Schneefällen die höchste Lawinengefahrenstufe. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Sabrina Meyer.
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich geht davon aus, dass es in den beiden Bundesländern gebietsweise bis zu 5 Grad warm werden könnte. Damit steige die Wahrscheinlichkeit von spontanen Lawinen deutlich an. Gegenwärtig sind in Österreich wegen des Schnees und der Lawinengefahr 180 Straßen gesperrt und tausende Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Nach wie vor angespannt ist die Schneesituation auch in Bayern. Aus dem deutschen Bundesland werden zudem Überschwemmungen gemeldet. In der Nacht seien mehrere Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Im polnischen Danzig ist der Stadtpräsident durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Sein Zustand sei sehr ernst, sagte eine Sprecherin der Universitätsklinik. Der parteilose Stadtpräsident war gestern Abend während einer Benefizveranstaltung von einem Mann angegriffen worden. Der Angreifer wurde von Sicherheitskräften überwältigt. Laut polnischen Medien soll der Mann während seines Angriffs gerufen haben, er sei unschuldig im Gefängnis gewesen. Er habe dafür die Partei verantwortlich gemacht, welcher der Danziger Stadtpräsident bis vor einigen Jahren angehört hatte. Der Zuger Ständerat Joachim Eder tritt bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an. Mit 67 Jahren sei es Zeit, zurückzutreten und jüngeren Kräften Platz zu machen, teilte der FDP-Politiker mit. Er wolle sich nun vermehrt seiner Familie widmen. Joachim Eder saß während zweier Legislaturen für die Zuger FDP im Ständerat. Die Schweizer Fernsehfilmpreise 2019 für die besten Hauptrollen gehen an Anna Pieri und Thibaut Evrard. Die beiden Schauspieler erhalten die Auszeichnungen für ihre Interpretationen in der Serie «Double Vie», die derzeit auf RTSR ausgestrahlt wird, wie die Jury schreibt. Die Schweizer Fernsehfilmpreise sind mit je 10'000 Franken dotiert. Zum Sport. Eishockey-Trainer Arno Del Curto übernimmt die ZSC Lions, wie der Club mitteilt. Er tritt die Nachfolge von Trainer Serge Aubin an. Del Curto war Ende November nach 22 Jahren als Trainer von Davos zurückgetreten. Anfangs 90er Jahre war er bereits einmal Trainer des Zürcher Schlittschuhclubs. Zum Tennis. Am Australian Open in Melbourne stehen die Schweizer Henry Laaksonen und Belinda Bencic in der zweiten Runde. Laaksonen schlug den Bosnier Mirza Basic in 4 Sätzen. Bencic gewann gegen die Tschechin Katerina Siniakova in 3 Sätzen. Roger Federer spielt gegenwärtig in Melbourne gegen den Usbeken Denis Istomin. Das Wetter. In den Bergen fällt weiterhin Schnee. Im Flachland ist es noch zeitweise nass, stellenweise gibt es Aufhellungen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 700 Meter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 4 Grad. Der Wind im Flachland wird schwächer, auf den Bergen und in den Alpentälern bleibt es stürmisch. Im Tessin ist es mit stürmischem Nordföhn ziemlich sonnig bei rund 13 Grad.
12.36 Uhr. Vor wenigen Minuten ist auf dem Römer Flughafen Ciampino der Terrorist Cesare Battisti gelandet. Er ist schon auf dem Weg in ein Gefängnis. Battisti hatte in den 1970er Jahren als linker Terrorist 4-mal gemordet, war seither aber auf der Flucht. Die gelang ihm auch, weil ihn linke Staatspräsidenten während Jahren tatkräftig protegiert hatten. Doch diese Zeiten sind vorbei, Battisti ist in Bolivien geschnappt worden. Und mit seiner jahrzehntelangen Flucht endet auch ein dunkles Kapitel europäischer Terrorgeschichte. Aus Rom, Franco Battel.
Heute sind für einmal alle und wirklich ausnahmslos alle italienischen Politiker einer Meinung. Endlich sitze der Terrorist hinter Schloss und Riegel, sagte etwa Lega-Chef Matteo Salvini.
Questo deve marcire in galera fino all'ultimo dei suoi giorni.
Bis zu seinem letzten Tag, so der Innenminister, solle Battisti im Gefängnis schmoren. Angefangen hatte Battisti als Kleinkrimineller. Erstmals im Gefängnis lernte er gewaltbereite Kommunisten kennen und ließ sich von ihnen radikalisieren. Nach seiner Freilassung begann er in den 1970er Jahren im Namen einer linken Splittergruppe zu morden. Zwei seiner Opfer beraubte Battisti, einen Juwelier und einen Metzger. Im Jargon dieser Terroristen hieß dies proletarische Enteignung. Battisti wurde wegen seiner Taten zu lebenslanger Haft verurteilt, konnte aber aus dem Gefängnis ausbrechen und nach Frankreich fliehen. Unter Präsident François Mitterrand war Frankreich in den 1980er Jahren die Fluchtburg italienischer Terroristen. Mitterrand ging gar so weit, deren Auslieferung an Italien abzulehnen. Der französische Präsident kritisierte Italiens Justiz, der er keine fairen Prozesse zutraute. Unterstützt wurde er von namhaften Linksintellektuellen. Mit deren Hilfe konnte Battisti in Paris mehrere Kriminalromane schreiben und publizieren. Reue hat Battisti nie gezeigt, denn er beteuerte stets seine Unschuld und sprach von politischen Prozessen. Nach dem Ende der Ära Mitterrand floh Battisti erneut und lebte seither vorwiegend in Brasilien, wo er erneut den Schutz eines linken Staatschefs gefunden hatte, jenen Lula da Silvas. Nach dem Ende der linken Regierungen in Brasilien machte sich Battisti vor kurzem erneut auf die Flucht, auf der er gestern in Bolivien gefasst und umgehend an Italien ausgeliefert wurde. Erfreut zeigten sich darüber die Angehörigen der damaligen Opfer. Keinen Hass, keine Rache, aber Freude empfinde er, sagte Adriano Sabadin, dessen Vater, der Metzger Lino Sabadin, vor bald 40 Jahren von Battisti beraubt und erschossen worden war.
Franco Battel zur Verhaftung von Cesare Battisti. Ja, und das gibt es gleich hier im Rendezvous.
Präsident Macrons offener Brief an die französische Bevölkerung oder wie sein Angebot für einen nationalen Dialog bei den Gelbwesten ankommt. Dann, weil der Lohn ausbleibt, jetzt brauchen Staatsangestellte in den USA schon Lebensmittelhilfe, um über die Runden zu kommen.
But yeah, I'm just, you know, getting some groceries here and that'll help hopefully get me through for a few more days.
Dazu die Reportage aus Washington. Und für den Frieden spielen statt herumballern. Computergames einmal anders. Auch das später bei uns. Die Gilets jaunes. Mit ihren Protesten in ganz Frankreich haben die Gelbwesten Präsident Emmanuel Macron ziemlich in die Bredouille gebracht. Und sie demonstrieren weiter, obwohl die Regierung einige ihrer Forderungen zumindest teilweise erfüllt hat. Letztes Wochenende waren im ganzen Land wieder über 80'000 Menschen in ihren Leuchtwesten auf der Straße. Jetzt versucht es Präsident Macron mit Dialog. Bis Mitte März soll an Volksversammlungen über die Zukunft Frankreichs diskutiert werden. Den Anfang machte der Präsident mit einem offenen Brief. Daniel Voll berichtet.
Das Ziel ist hochgesteckt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von einem neuen Gesellschaftsvertrag. Dass in Frankreich vieles ungerecht sei, das sei nicht zu überstreiten. Er wolle die Wut darüber in Lösungen verwandeln. Zwei Monate lang sollen darum die Bürgerinnen und Bürger intensiv debattieren über den Staat, die Steuern, die er einzieht und die Leistungen, die er bietet, sowie seine Organisation. Ein vierter Bereich, der Macron wichtig ist, die Umweltpolitik. Schließlich war die Einführung der ökologischen Energiesteuer direkter Anlass der Proteste. Diese Themenwahl war schon vor dem Wochenende durchgesickert und wird von vielen Gilets jaunes als zu eng kritisiert. Das zeigte sich bereits am nationalen Protesttag am Wochenende in Bourges, dem Hauptort des Departements Cher im Zentrum Frankreichs. Das Kernanliegen der Bewegung habe der Präsident vergessen, kritisiert etwa der Arbeiter Christoph. Die soziale Notlage jedes Teils der Bevölkerung, der sich kaum mehr etwas leisten könne. Löhne müssen steigen, die Mehrwertsteuer sinken.
Faut remonter les salaires. Baisser la TVA, parce que s'il y a moins de TVA, les gens vont plus consommer et s'il y a plus de consommer, les gens gagneront, l'État gagnera quand même de l'argent, parce qu'on payera de la TVA.
Wenn die Kaufkraft steige, hätte auch der Staat etwas davon, weil wieder Steuern zurückfließen würden. Theoretisch könnte auch dieses Thema noch auf dem Diskussionstisch landen, auch wenn es nicht zum Katalog der 35 Fragen gehört, die Präsident Macron in seinem Brief formuliert hat. Denn grundsätzlich seien bei der Debatte keine Fragen verboten, auch wenn der Präsident rote Linien zieht. Zum Beispiel die umstrittene Abschaffung der Vermögensteuer will er nicht zurücknehmen. An angekündigten Reformen will er festhalten. Aus diesem Grund halten bereits jetzt viele Gilets jaunes den nationalen Dialog für ein Ablenkungsmanöver. Arnaud zum Beispiel.
Pour moi, ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est encore un stratagème pour gagner du temps et nuire au mouvement des Gilets jaunes. Les gens savent très bien que les promesses restent des promesses. Tant qu'ils ne feront rien, on restera là. Voilà.
Die Regierung wolle Zeit gewinnen und ihre Bewegung schwächen. Misstrauisch macht viele, dass die Struktur erst in Umrissen klar ist. Wer entscheidet darüber, welche Diskussionen aufgenommen werden, sagt die Töpferin Elisabeth. Zuerst habe sie den Vorschlag positiv aufgenommen. Dann aber habe sie gemerkt, dass alles vorgespurt sei.
Quand j'en ai entendu parler, j'ai dit, bah tiens, mais après j'ai tout assez rapidement compris que c'était ficelé. Quand on regarde l'organigramme, à la clé de toutes les commissions, il y aura deux citoyens qui n'auront qu'une voix consultative. Il y a un semblant de démocratie.
Schon die Organisationsstruktur zeige, dass Demokratie nur vorgetäuscht werde. Nicht alle Gilets jaunes halten den Dialogversuch schon jetzt für gescheitert. Wie der pensionierte Krankenpfleger Christian. Er will abwarten, wie der Dialog beginnt. Aber nicht zwei Monate, bereits Ende Woche werde man sehen, wie die Debatte laufe.
Eh bien, moi j'attends une semaine pour voir, en fin de semaine, on verra de quoi il s'agit. Parce qu'a priori, on a l'impression qu'il y a négociation, mais dans un cadre tellement étroit qu'il n'y aura pas de négociation en fait. Et ça va ressortir dans une semaine, à mon avis. Il y a des gens qui vont claquer la porte, puis il y aura encore un peu plus de monde dans la rue.
Aber er vermute, dass die Debatte in einem derart engen Korsett verlaufen werde, dass sich viele Teilnehmer schon bald zurückziehen würden. Und dann werde sich der Protest auf der Straße weiter verstärken. Das Risiko, dass Macron sein Ziel verfehlt, ist also gross.
Frankreich-Korrespondent Daniel Voll hat berichtet. In der Regel teilen die Hilfsorganisationen in der US-Hauptstadt Washington Lebensmittel an Obdachlose aus. Jetzt unterstützen sie auch Staatsangestellte. Denn mit jedem Tag, den der teilweise Verwaltungsstillstand, der Shutdown in den USA anhält, wird die Situation für sie prekärer. Weil der Lohn ausbleibt, fehlt das Geld, um Rechnungen zu bezahlen oder gar, um etwas zu essen zu kaufen. Aus Washington, USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Vor dem Supermarkt Giant im Stadtviertel Brentwood steht ein Lastwagen der Hilfsorganisation Capital Area Food Bank. Normalerweise leistet diese Nothilfe für hungernde Obdachlose, doch diesmal stehen andere Kunden Schlange. Bundesangestellte.
We've seen a significant amount of people come through in just this first half hour. We've seen about 300 people.
Rund 300 Leute haben unser Angebot heute wahrgenommen und das innerhalb einer halben Stunde, sagt Hillary Salmon von der Capital Area Food Bank. Die Staatsangestellten erhalten Hühnerfleischkonserven, Mais und Bohnen und Frischwaren wie Karotten, Zwiebeln und Äpfel. An 5 Standorten leistet die Capital Area Food Bank an diesem Wochenende Nothilfe, dort wo am meisten Staatsangestellte wohnen.
There's about 362,000 federal employees and we chose 5 locations that have.
Es gibt über 360,000 Bundesangestellte in der Hauptstadtregion, aber da sind die zuliefernden Privatunternehmen nicht mit eingerechnet. Wir denken, das Problem ist noch gravierender für die lokale Ökonomie, als man annimmt, sagt Hillary Salmon.
So we think the issue could be much larger.
My name is Steve. I'm a furloughed federal employee and
Steve ist ein junger Sachbearbeiter. Er will wie viele der Anwesenden nicht sagen, wo in der Verwaltung er genau arbeitet.
But yeah, I'm just, you know, getting some groceries here and that'll help hopefully get me through for a few more days.
Ich bin hier, um ein paar Lebensmittel zu erhalten. Das hilft mir hoffentlich über die kommenden Tage hinweg. Er müsse Studienschulden bezahlen, Miete, Nebenkosten, Kreditkartenrechnungen. Es sei sehr schwierig und zu schaffen mache die Unsicherheit, wie es weitergehen werde.
There's just so much uncertainty. We don't know what's going on and we just kind of have to wait and figure it out. So.
Für uns Schweizer ist es fast unvorstellbar, dass Beamte Not leiden müssen. Aber in den USA leben auch viele Staatsangestellte von Wochenlohn zu Wochenlohn. Am letzten Freitag wurden die Löhne nicht mehr ausbezahlt. Von nun an leben viele von ihren persönlichen Reserven.
Right now I got called all my creditors to let them know about. Right now I can't pay nothing till I get back to work.
Clarence, der im Smithsonian Museum arbeitet, hat vorsorglich seine Gläubiger informiert, dass er seine Schulden nicht mehr bedienen könne, bis er wieder Lohn erhalte. Man sei ihm entgegengekommen. Francis, ein muskulöser Typ im Karohemd, ist nicht freigestellt, weil er sogenannte essentielle Dienste verrichtet. Er muss weiterarbeiten, ohne Lohn.
I don't get paid.
Francis arbeitet im Sicherheitsbereich. Wo genau, will auch er nicht sagen.
At the end of the day, you know, the people is always the ones that are being used as political pawns.
Es ist immer dasselbe. Die Leute werden als politisches Pfand behandelt, sagt Francis. Wen macht er verantwortlich für den Verwaltungsstillstand? Er sehe die Schuld bei allen, bei der Regierung, den Demokraten, aber auch den Republikanern. Wären die Politiker selber finanziell betroffen, dann gäbe es keinen Shutdown, meint Francis.
It's kind of like holding everyone hostage because
alle werden in Geiselhaft genommen wegen der Politik, sagt Sally. Die Debatte über die Mauer zu Mexiko sollte doch separat geführt werden. Sie sollte nicht dem Wohlbefinden der Bürger schaden.
Like I said, probably another month before I start to get concerned. But hopefully it won't last that long.
Sie halte finanziell noch etwa einen Monat durch, aber sie hoffe, der Shutdown werde nicht so lange dauern. Noch kann Sally lachen, denn sie ist, wie die meisten Anwesenden, noch nicht völlig ausgebrannt. Die meisten holen Nahrungsmittel nicht, weil sie der Hunger plagt, sondern um zu sparen für andere Rechnungen, die bald anfallen werden. Ich bin wütend, aber ich bleibe ruhig, damit mein Blutdruck nicht steigt, sagt Clarence, der Museumsarbeiter. Die Frage ist nur, wie lange diese Geduld währt.
Ballerspiele am Computer, Kinder lieben sie, Eltern hassen sie. In der virtuellen Welt wird serienmäßig gemordet, Autos werden geklaut, Häuser in die Luft gejagt. Am Bildschirm sind schon die Kleinen als Gewalttäter unterwegs. Dabei ging es auch anders mit Computerspielen, die friedliches Zusammenleben zeigen, bei denen das gegenseitige Verständnis im Vordergrund steht. Auf dem Basel Peace Forum zum Beispiel spielen solche friedlichen Computergames eine wichtige Rolle. Fredrik Steiger berichtet.
Die Hintergrundmusik ist beruhigend. Shahar Ras, die Chefin der israelischen Organisation Spiele für den Frieden, erklärt, wie das Spiel funktioniert.
So you can see the children are having to communicate in order to get out of this jail-like room.
Die einen Kinder sitzen im Computerraum ihrer israelischen Schule, die anderen in jenem einer palästinensischen. Sie kennen einander nicht, bilden aber in dieser geschützten, virtuellen und sozusagen neutralen Zone gemischte Teams. Nur wenn sie eng zusammenarbeiten, kommen sie frei aus einem abgeschlossenen Raum.
So the children are trying to figure out a way to get out of this room. They can only do that if they can.
Oder sie bauen gemeinsam ein Haus, legen einen Garten an, zeigt Ido Tal, der Spieleentwickler der Nichtregierungsorganisation.
To get there, they have to craft certain tools together. They have to unlock doors.
Erst nach dem Spiel begegnen sich die israelischen und palästinensischen Kinder erstmals in der Wirklichkeit. Und sie verstehen sich dann oft erstaunlich gut. Aufgebaut sind die Spiele auf dem Microsoft-Spiel Minecraft, bei dem Welten gebaut oder Monster bekämpft werden. Auch die friedensfördernde Variante finde Anklang, denn Kinder liebten Videospiele. Wir holen sie also dort ab, wo sie eh schon sind, erzählt Shahar Ras.
Children enjoy video games, so the framework in which the communication happens is very positive.
Der Lerneffekt sei ungleich größer, als wenn Lehrer ihren Schülern Frieden, Mitgefühl oder den Abbau von Vorurteilen und Hass predigten. Beim Spiel sind die Kinder selber Akteure, sind mittendrin, tauchen ein in eine Partnerschaft mit anderen.
Experiences are much stronger than being told.
Bei diesen Spielen auf der Basis von Minecraft geht es nicht um einen bestimmten Konflikt. Es gibt aber auch andere, Peacemaker zum Beispiel. Hier wählen die Spieler, ob sie in die Rolle des israelischen Regierungschefs oder jene des palästinensischen Präsidenten schlüpfen.
Peacemaker is a very, very interesting game and it's what called a serious game. So it's a game that is designed to.
Ziel ist ein Friedensschluss. Erfolg hat nur, wer nicht nur die Interessen der eigenen Wähler im Visier hat, sondern die Gegenseite zumindest versteht und begreift, dass es nicht nur Schwarz und Weiß, Gut oder Böse gibt. Dieses und ähnliche Spiele richten sich auch oder gar primär an Erwachsene. Sie werden auch in der Rekruten- oder Diplomatenausbildung eingesetzt und in Kursen für UNO-Blauhelm-Soldaten oder in Therapien für ehemalige Kindersoldaten. Gerade die UNO und ihre Unterorganisation UNESCO propagieren neuerdings Computerspiele als Instrument für den Frieden. In einem Spiel zum sudanesischen Darfur-Konflikt mit dem Namen «Darfur stirbt» wählen die Spieler einen Avatar, also eine Rolle, in der sie in einem von gewalttätigen Milizen verseuchten Gebiet Wasser für ihr Dorf holen. Nur wer findenreich ist, schafft es. Mancher Avatar stirbt. In einem anderen Spiel beruhigt eine junge Tutsi-Frau in Ruanda ihr Kind, damit es nicht schreit und so Hutu-Schergen das Versteck der beiden verrät. Es geht darum, sich in Opferrollen zu versetzen, also Mitmenschlichkeit zu fördern. Manche dieser Spiele werden bereits millionenfach genutzt. Ido Tal glaubt, sie könnten gar kommerziell erfolgreich sein.
Oh, definitely.
Ganz ohne Schießereien und Explosionen.
It showcases the fact that you don't have to use violent and negative things to become popular.
Es brauche weder Gewalt noch negative Erzählungen, findet Shahar Ras von der NGO Spiele für den Frieden. Das allerdings wäre erst zu beweisen. Sobald bezahlt werden muss, haben brutale Bum-Bum-Spiele vorläufig noch die Nase um Längen vorn. Dennoch, die neuen positiven Computerspiele bieten die Chance, Konflikte zumindest zu entschärfen.
Satte grüne Wiesen, sanfte Hügel, weidende Kühe, vereinzelte Höfe. Fast schon kitschig sind die Bilder vom Faulenseemoos bei Spiez im Berner Oberland. Jetzt aber schlagen Wissenschaftler ob dieser lieblichen Gegend Alarm. Christian von Burg von der SRF Wissenschaftsredaktion, was ist denn dort los?
Ja, sehen tut man nicht viel dort, aber im Untergrund dieses Moores hat sich ein einzigartiges Archiv des Schweizer Klimas und der Vegetation erhalten. Vor Jahrtausenden war dort ein kleines Seelein, indem es jedes Jahr feine Ablagerungen gab. Und aus diesen Ablagerungen lassen sich sage und schreibe 15.000 Jahre zurück die verschiedensten Informationen ziehen, Jahr für Jahr. Das Faulensee-Moos ist, Sie müssen sich das vorstellen, wie ein 15.000 Jahre alter Baum mit Jahresringen. Aber dieses Moos, dieser Baum ist jetzt wissenschaftlich in Gefahr. Also dieses wissenschaftlich höchst wertvolle Archiv, will ich sagen, ist jetzt in Gefahr.
Sie haben dieses Faulensee-Moos besucht. Hören wir doch jetzt, wen und vor allem auch was Sie dort angetroffen haben.
Fassungslos stehen Sie da, Brigitta Ammann und Sandra Brücker von der Uni Bern, mitten im Moor. Aber das Moor ist nur noch eine Wiese mit ein paar letzten verbliebenen Binsen.
Das ist das Überrestchen vom Rest des Moores,
sagt Brigitta Ammann. Und Sandra Brücker, die neben ihr steht, sagt vorerst gar nichts. Die beiden sind Spezialistinnen für die Verbreitung von Pflanzen und für Ökosysteme der Vergangenheit. Ammann, die Ältere, war früher Professorin für Paläoökologie an der Uni Bern.
Die Oberfläche sieht nach nichts aus. Ich meine, und drunter ist eine Schatzkiste vergraben.
Die Schatzkiste besteht aus jährlichen Ablagerungen. Jedes Jahr eine helle und eine dunkle Schicht, millimeterdünn, wie die Jahrringe bei einem Baumstamm. Vor 80 Jahren hat der Berner Botaniker Max Welten hier die ersten Bohrungen gemacht und diese Ablagerungen, die sogenannten Warfen, entdeckt. Zusammen mit anderen Forschern hat er untersucht, wie sich die Algen im See jedes Jahr, je nach Jahreszeit, unterschiedlich entwickelt haben. Und auch welche Pflanze wann geblüht hat. Welten hat errechnet, wie viele der Blütenstaubkörner pro Fläche und Jahr niederschwebten. Ammann zückt eine Ausgabe des renommierten Wissenschaftsmagazins Science, Jahrgang 1946, und zeigt den Artikel einer Koryphäe ihres Faches.
Der beschreibt hier, was Welten gefunden hat. Und das sei einzigartig neu auf der Welt, das müsse man weiterverfolgen.
Aber das Moor ist heute fast ausgetrocknet. Kühe weiden darauf. Auf der einen Seite wurde es verbaut. Die oberste Schicht, der schützende Torf, ist fast verschwunden. Die wissenschaftlich interessanten Seesedimente darunter sind akut bedroht. Unterdessen hat auch ihre jüngere Kollegin Sandra Brücker vom Institut für Pflanzenwissenschaften an der Uni Bern die Sprache wieder gefunden. Natürlich, sagt sie, natürlich gäbe es auch anderswo interessante Seesedimente, im Gerzensee etwa, im Moossee, aber nirgendwo seien sie über eine so durchgehende Zeitachse zurück lesbar und so gut lesbar.
Für uns ist es hauptsächlich so interessant, weil das nicht an vielen Standorten so schön sichtbar ist, dass man diese Jahresringe tatsächlich zählen kann.
Und dank neuer Methoden kann die Wissenschaft immer mehr aus den Sedimenten herauslesen. Über den klimatischen Wandel, die Art der Landwirtschaft und noch viel mehr, sagt Brücker. Am Oeschger-Zentrum für Klimaforschung in Bern verfolgten sie
ganz viele verschiedene neue Ansätze, womit auch neue Fragestellungen auftauchen, die man mit solchen Archiven beantworten kann. Und das ist nur möglich, wenn wir die Archive noch haben und sie in einem Zustand haben, dass diese Analysen möglich sind.
Deshalb fordern die Wissenschaftlerinnen, dass im ehemaligen Moor der Wasserspiegel wieder angehoben und das Gebiet umfassend geschützt wird. Sie haben eine internationale Petition lanciert, mit großem Echo.
Wir haben Forscherkollegen aus 22 Nationen, die uns geschrieben haben. Die haben uns Erinnerungen geschickt, was sie geforscht haben oder warum das wichtig ist, was in ihren Ländern passiert mit Archiven. Es war überwältigend.
Bereits vor 6 Jahren haben die Wissenschaftlerinnen die Behörden von Spiez über die Bedeutung des Faulensee-Mooses informiert. Seither habe sich die Lage aber weiter verschlechtert.
Herr Christian von Burg, ein eindringlicher Appell dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist es denn tatsächlich so, dass die Behörden nichts unternehmen, um das Faulensee-Moos zu schützen?
Nein, sie machen schon was, aber sie machen es sehr, sehr zögerlich. Es fühlt sich niemand so richtig zuständig. Ich habe mit den Behörden in Spiez gesprochen, aber weil es heikel ist und weil alles im Fluss ist, im Moment will sich derzeit niemand öffentlich äußern. Denn die betroffenen Grundeigentümer, die verlangen natürlich Ersatzflächen. Es wurden dort auch unbewilligte Bauten erstellt und am Schluss ist dann alles eine Frage des Geldes.
Wäre es allenfalls sinnvoller, wenn bei einem solchen offenbar überregional bedeutenden Gebiet der Kanton oder gar der Bund zuständig wäre?
Das sieht zumindest auch die Gemeinde so, denn der Kanton würde dann mehr bezahlen. Bisher hat der Kanton erst einen kleineren Beitrag in Aussicht gestellt und er findet, die Gemeinde müsse das regeln. Mir kommt es ein bisschen vor wie bei einem Schwarz-Peter-Spiel. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass jetzt etwas passiert, denn sonst geht dieses wertvolle Archiv unter dem faulen Seemoos definitiv verloren.
Ein spannender Einblick. Danke, Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Es ist gleich eins, gleich im ersten und vierten. Das Bundesgericht muss entscheiden, ob die neuen Doppelstockzüge der SBB behindertengerecht ausgebaut sind. Wir weiten die Diskussion aus und reden ganz grundsätzlich über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Sabrina Meyer.
In weiten Teilen des Alpenraums ist die Lawinengefahr weiterhin groß bis sehr groß. In der Schweiz gilt in einem Band zwischen dem Berner Oberland und Nordbünden die höchste Alarmstufe. Zahlreiche Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Der italienische Linksterrorist Cesare Battisti ist in Rom gelandet und auf dem Weg in ein Gefängnis. Battisti hatte in den 1970er Jahren mehrere Anschläge und Morde verübt und war seither auf der Flucht. Gestern wurde bekannt, dass Battisti in Bolivien gefasst wurde. Arno Del Curto wird neuer Trainer der ZSC Lions. Er tritt die Nachfolge von Serge Aubin an. Del Curto war Ende November nach 22 Jahren als Trainer von Davos zurückgetreten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.